Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im autoritär regierten Weißrussland waren die Bürger heute zur Parlamentswahl aufgerufen, allerdings ohne wirkliche Aussicht auf politische Einflussnahme. Die beiden größten Oppositionsparteien haben die Abstimmung boykottiert. Sie werfen der Führung Manipulationen vor. Die frühere Sowjetrepublik wird seit 18 Jahren von Präsident Lukaschenko regiert. Er gilt als letzter Diktator Europas. Das Parlament hat praktisch kein Mitspracherecht.
Weißrussland wählt ein neues Parlament. Seit Jahren sitzen dort nur Lukaschenko-Anhänger und das wird sich auch diesmal nicht ändern. Die größten Oppositionsparteien haben ihre Kandidaten zurückgezogen und seitdem Präsident Lukaschenko regiert, hat die OSZE noch keine einzige Wahl als fair anerkannt. Wahlbeobachter sind auch diesmal da, mehr ein symbolischer Akt. Leider weiß ich aus Erfahrung, am Wahltag selbst ist alles okay, aber dann beginnt die Auszählung der Stimmen. Da sind wir nicht dabei, die sehen wir nicht. Präsident Lukaschenko selbst wählte heute Vormittag, gemeinsam mit seinem 7-jährigen Sohn Kolja. Der autoritär regierende Lukaschenko steht seit 1994 an der Spitze des Staats. Die Opposition bezeichnete er heute als Feiglinge, die dem Volk nichts zu bieten hätten. Auch Kritik aus dem Westen verbat er sich. Sagen Sie bei sich zu Hause, dass Sie lieber herkommen sollen und in Weißrussland lernen, wie man Wahlen abhält. Ehrlich und würdig. Und überhaupt, Sie sollten mit Ihren Gesetzen und Regeln bei sich zu Hause bleiben. Erste Ergebnisse der weißrussischen Parlamentswahlen werden für heute Abend erwartet. Präsident Lukaschenko ist noch immer populär. Viele verbinden mit ihm Stabilität. Dass das Land auf Pump lebt, dass es wirtschaftlich am Tropf Russlands hängt, darüber redet nur die Opposition. Doch die kommt in den allgegenwärtigen Staatsmedien nicht vor. Ebenso wenig wie ihr Aufruf, diese Wahl zu boykottieren.
In Libyen sollen alle Milizengruppen, die nicht unter staatlicher Kontrolle stehen, aufgelöst werden. Parlamentspräsident Magariev reagierte mit der Ankündigung auf die jüngsten Ausschreitungen in der Stadt Benghazi. Aufgebrachte Demonstranten hatten das Hauptquartier einer islamistischen Miliz gestürmt. Der Gruppe wird vorgeworfen, hinter dem Angriff auf das US-Konsulat am 11. September zu stehen. Dabei waren der Botschafter und 3 weitere Amerikaner getötet worden.
Nach den Aufständen in Benghazi zeigte sich die libysche Regierung zum Handeln entschlossen. Der Präsident der Nationalversammlung erklärte während der ersten Pressekonferenz nach den Unruhen, alle Milizen und Militärlager, die nicht unter der Kontrolle der Regierung stehen, werden sofort aufgelöst. Außerdem fordern wir jeden auf, sich jeder Gewalt zu enthalten und in der Öffentlichkeit keine Waffen zu tragen. Darüber hinaus verbietet die libysche Regierung jede nicht von den Sicherheitsbehörden genehmigte Straßensperre. Damit sollen besonders solch radikal-islamische Milizen wie die, die aus Benghazi vertrieben worden ist, der Vergangenheit angehören. Heute konnte das Militärlager dieser Gruppe Ansar al-Sharia besichtigt werden. Um des Friedens willen habe sie sich abgesetzt, ließ sie mitteilen. Solche Milizen waren während des Bürgerkriegs als Kampfeinheiten gegen Gaddafi entstanden und nach dessen Ende nie aufgelöst worden. Auch wenn die damalige Übergangsregierung dazu mehrere Anläufe unternommen hatte. Stämme lassen sich aber diesen Machtfaktor kaum nehmen. Manchmal sind sie sogar besser bewaffnet als die Polizei. Unsere Miliz gehört offiziell zu den Sicherheitskräften und ist von den libyschen Streitkräften anerkannt. Vorläufig gibt es noch solche Straßenkontrollen. Ob die Milizen tatsächlich gezwungen werden können, ihre Waffen abzugeben, ist fraglich.
Bei den Protesten gegen das Anti-Islam-Video gibt es eine weitere Eskalation. In Pakistan hat ein Minister ein Kopfgeld auf den Produzenten des Films ausgesetzt, in dem der Prophet Mohammed verunglimpft wird. Premierminister Ashraf distanzierte sich inzwischen von dem Mordaufruf. Wie in vielen anderen muslimischen Ländern gehen auch in Pakistan seit Tagen Tausende auf die Straße, um ihrer Empörung über das Video Luft zu machen.
Auch heute demonstrieren sie in Islamabad, aber ohne Gewalt. Aus Liebe zu ihrem Propheten und weil sie Frieden wünschen. Dabei hat ein Minister zum Mord am Autor des Videos aufgerufen. Er ist eigentlich für Eisenbahn zuständig, nicht für religiöse Fragen. Doch auf einer Pressekonferenz überrascht er. Ich verkünde heute, dass ich dem, der diesen Gotteslästerer tötet, $100.000 zahle. Dafür gibt es Beifall, obwohl er auch Terroristen um Hilfe bittet. Unsere Brüder von Taliban und Al-Qaida lade ich ein. Sie sollen dieser heiligen Mission folgen. Die Regierung distanzierte sich vom Minister, er bleibt aber erst einmal im Amt. Es tut mir leid zu sagen, aber das ist seine persönliche Meinung. Das ist nicht die Haltung oder die Politik der Regierung. Pakistan erholt sich gerade von schweren Krawallen. Am Freitag kamen mehr als 20 Menschen ums Leben, Gebäude brannten aus. Das Land diskutiert, auf der Straße und im Internet. Viele kritisieren das islamfeindliche Video, aber auch die Gewalt. Glückwunsch, ihr Idioten, schreibt ein Nutzer bei Facebook. Das war genau die Antwort, die der Filmemacher sich gewünscht hat. Wir sollten uns schämen, dass wir uns so benehmen und so noch mehr Aufmerksamkeit kreieren. Heute blieb es friedlich in Islamabad, doch die Furcht ist groß, die Lage könnte wieder eskalieren.
In Deutschland wird weiter darüber diskutiert, ob wegen des Anti-Islam-Videos rechtliche Konsequenzen nötig sind. Innenminister Friedrich wandte sich noch einmal dagegen, das Strafrecht zu verschärfen. Der Film mit seinen Verunglimpfungen sei durch die Meinungsfreiheit gedeckt, so der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Allerdings sei ein Aufführungsverbot zu prüfen, wenn Sicherheit und Ordnung gefährdet wären. Ähnlich äußerten sich die FDP-Minister Westerwelle und Niebel.
Die Proteste hören nicht auf. Am Nachmittag demonstrierten hunderte Menschen in Hannover gegen das Anti-Islam-Video. Die Muslime wollen verhindern, dass der Film öffentlich gezeigt werden darf. Nach den zum Teil gewaltsamen Protesten in der arabischen Welt ist der Entwicklungshilfeminister auch für ein Verbot.
Ich bin ein großer Freund der Meinungsfreiheit, aber zur Freiheit gehört immer auch die Verantwortung. Das heißt, man sollte dort, wo andere sich beleidigt fühlen, dann auch Schluss machen. Und das wird ja bei uns auch strafrechtlich gewürdigt, wenn so etwas passiert.
In dieser Frage ist sich die Koalition allerdings nicht einig. Mehrere Minister und auch die Kanzlerin sind dafür, eine Vorführung ohne Verbot zu verhindern. Und auch weite Teile der Opposition wollen an der Meinungsfreiheit weder im Internet noch in der Realität rütteln.
Dieser Film ist eine unsägliche Idiotie, aber die Meinungsfreiheit erlaubt auch, unsägliche Idiotien zu verbreiten. Deswegen ist es richtig, gegen solche Ideologie zu demonstrieren, deutlich zu machen, wir Deutschen wollen keine anti-islamische Hetze. Aber es wäre falsch, hier zum Mittel des Staates und des Verbotes zu greifen.
Im Einzelfall müsste sich sowieso der Innenminister des betroffenen Bundeslandes zwischen Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit entscheiden.
Dort, wo beispielsweise die Beleidigung eines Mitmenschen beginnt, ist unsere Rechtsordnung klar. Dort hört die Freiheit auf, weil damit die Würde des anderen tangiert würde. Und genau das muss natürlich letztendlich auch im Internet gelten.
Verbieten kann der bayerische Innenminister das Video im Internet nicht, aber zumindest die öffentliche Aufführung. Und genau das wollen die Demonstranten in Hannover und anderen Städten auch erreichen.
Am neuen Rentenkonzept der SPD soll es offenbar nun doch Korrekturen geben, nach heftiger parteiinterner Kritik. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Danach soll nach dem Willen von Parteichef Gabriel Arbeitnehmer sogar schon vor dem 65. Lebensjahr ohne Abschlag in Rente gehen können, wenn sie 45 Versicherungsjahre nachweisen können. Bedingung ist bisher, dass Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet haben. Der mögliche Kanzlerkandidat der SPD, Ex-Finanzminister Steinbrück, sieht sich Vorwürfen wegen früherer Werbung um Sponsorengelder ausgesetzt. Laut Focus hat Steinbrück 2006 die Chefs der Konzerne Post und Telekom als Geldgeber für ein Schachturnier gewinnen wollen, in einem Schreiben mit dem Brief des Bundesfinanzministers. In der Süddeutschen Zeitung sagte Steinbrück, er finde daran nichts Ehrenrühriges. CDU und FDP forderten weitere Aufklärung.
Ein mit atomaren Brennstäben beladener Frachter ist am Nachmittag in Nordenham an der Wesermündung eingetroffen. Kernkraftgegner demonstrierten gegen den Transport. Die Atlantic Osprey hat sogenannte MOX-Brennelemente geladen, die aus einem Gemisch von Uran und Plutoniumoxid bestehen. Die 8 Kernbrennstäbe kommen aus der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield und sollen zum Atomkraftwerk Grohnde bei Hameln gebracht werden. Auch dort gibt es seit Freitag Proteste von Atomkraftgegnern.
Die neuesten Werke des Fotokünstlers Andreas Gursky sind von heute an im Düsseldorfer Museum Kunstpalast zu sehen. Gursky gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Fotografen. Er gilt als Grenzgänger zwischen Fotografie und Malerei. Seine großformatigen Arbeiten erzielen auf dem internationalen Kunstmarkt Höchstpreise.
Seine Werke sind monumental, detailverliebt, auf den ersten Blick geheimnisvoll. Es sind bearbeitete Fotos. Sie nötigen den Betrachter, genau hinzuschauen. Und dann sind sie poetisch, erzählen Bildergeschichten, wie hier vom Spargelstechen. Auch sie wurden am Computer verdichtet. Andreas Gursky, ein Star der digitalen Fotokunst, der gern ein Maler wäre, wie er sagt. Seine jüngsten Bilder, wie dieser leere Gastank in Katar oder seine schillernden Wasseransichten einer ganzen Serie aus Bangkok, spiegeln seine Beziehung zur Malerei.
Was mich eben an den Bildern interessiert, dass sie gleichermaßen Schönheit und Verführung zeigen, aber gleichzeitig eben auch die weltweite Verschmutzung unserer Flüsse.
Im Fokus also auch der sozialkritische Blick auf die Welt. Hart und kalt kommentiert ihn die Kamera. Nicht augenzwinkernd, eher anprangernd positioniert er die Sequenzen, mischt und konzipiert eindeutige Bildaussagen. Keine Erfindungen, sondern distanzierte Ansichten. In Gurskys Kosmos ist der Mensch ein Winzling, damit aber nicht unbedeutend, denn er bleibt messerscharf erkennbar.
In der Fußball-Bundesliga hat 1899 Hoffenheim den ersten Sieg in der laufenden Saison gefeiert. Das Team von Trainer Babbel gewann gegen Hannover 96 mit 3:1. Bayer Leverkusen hat gegen Borussia Mönchengladbach trotz drückender Überlegenheit den zweiten Heimsieg verpasst. Hermann hatte die Gäste schon in der dritten Minute in Führung geschossen. Kadletz gelang nur kurze Zeit später der Ausgleich zum 1:1 Endstand. Auch Werder Bremen musste sich im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit einem Unentschieden begnügen. Vor der Pause trafen De Bruyne und Junosovic für die Gastgeber. Nach dem Wechsel glichen Harnk und Kakao für die Schwaben zum 2:2 aus. Die Tabelle: München und Frankfurt bilden das Führungsduo nach dem vierten Spieltag. Dahinter folgen punktgleich Hannover, Dortmund, Schalke und Nürnberg. Mönchengladbach ist Neunter. Mit Wolfsburg beginnt die zweite Hälfte, dann Bremen, Mainz und Leverkusen. Hoffenheim auf dem Relegationsplatz vor Stuttgart und dem Tabellenletzten aus Augsburg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 24. September.
Tiefer Luftdruck sorgt zu Beginn der Woche vor allem im Norden und Westen Deutschlands für wechselhaftes und sehr windiges Wetter. Richtung Osten und Süden bleibt es unter leichtem Hochdruckeinfluss ruhiger und teilweise auch freundlich. Heute Nacht gibt's in der Nordwesthälfte oft dichte Wolken und gebietsweise Regen, im Westen auch einzelne Gewitter, sonst ist es trocken und besonders im Südosten auch klar. Dort bleibt es morgen zunächst noch freundlich, im übrigen Land meist mehr Wolken als Sonne und vielerorts Schauer und einzelne Gewitter. Im Norden regnet es auch längere Zeit. Heute Nacht lebt der Wind in der Westhälfte mit starken bis stürmischen Böen auf, an der Nordsee Sturmböen. Auch morgen ist er in Böen stark bis stürmisch. Auf den Bergen sowie an der Küste gibt's auch schwere Sturmböen. Heute Nacht 6 Grad in der Oberpfalz bis 14 Grad an der Saar. Morgen am Alpenrand bei Föhn bis 27, im Norden nur 11 bis 14 Grad. Auch in den folgenden Tagen hat die Sonne im Osten und Süden bessere Chancen als Richtung Nordwesten, wo es unbeständig und kühler bleibt.
Wir sind wieder für Sie da um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Die Tagesthemen berichten über die inszenierte Demokratie in weißrussischen Wahllokalen und zeigen ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.